Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. In dieser Folge schauen wir auf die GT World Challenge, sowohl aus Hockenheim als auch vom Nürburgring. Ebenfalls der Blick auf die News mit Neuigkeiten aus der NES und wir blicken natürlich voraus, nämlich das Ganze auf das Wochenende der VLN bzw. der Nürburgring Langstreckenserie. Das jetzt in den kommenden Minuten hier im GT-Talk. Ja, und da wir so ein wenig in der Sommerphase sind, müssen wir dieses wöchentliche Podcast so ein bisschen in Klammern setzen, denn in zwei Wochen Rhythmus, zumindest jetzt mal, wie es nächste Woche laufen wird, da wieder regulär in Pausenverlauf. Danach geht's dann ganz kurz zumindest in eine kurzen Sommerbreak, aber da kehren wir dann eigentlich perfekt schon wieder zur DTM oder schon längst zur DTM wieder zurückkommen, dann mit der Vorschau dann am 15.08. wieder. Also von daher ist unsere Sommerpause zweigeteilt, wenn man das so sagen darf. Das nur mal für euch so zum Verständnis. Schauen aber zurück, nämlich auf die GT World Challenge, das eine Mal beziehungsweise mit Rennen aus Hockenheim und vom Nürburgring. Diese waren ja beide in Deutschland, heißt also für die deutschen Fans, die dort da waren, sehr viel Zeit, die man dort an der Strecke verbracht hat, auf dem Nürburgring, sowie dann auch schon in der Vorwoche auf dem Hockenheimring. Und die beiden Rennen dort in der Sprintcup-Wertung, die anstanden, gewannen Lukas Auer und Maro Engel, nämlich den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprintcup Events in Hockenheim. Das war ein Heimsieg, nämlich für die Mannfelder Mannschaft mit dem Mamba. Im ersten Lauf dort im Sprintcup fuhren Lukas Auer und Maro Engel den ersten Lauf im Mercedes für Rinrod Racing durch. Guter Boxenstopp-Strategie rutschte das Auto dann während der Boxenstopp-Fenster an die Spitze. Rang 2 geht dann an das Auto von Charles Wertz und Dries van Thor. Die beiden Belgier flügelten dann von Platz 19 durch das Feld auf Rang 2 hervor. Auch da sehr gute Strategie von WRT, dass man sich dort quer durchs Feld gekämpft hat. Auf dem siegreichen Mercedes fehlten am Ende tatsächlich nur 1,089 Sekunden. Auch von der Pace war man her dann doch auch sehr konkurrenzfähig gegenüber dem Winrod Racing Mercedes, der dort am Ende gewonnen hat. Ben Green und Konstantin Lappalainen komplettierten dann die Podestränge mit dem Fail-Me-Frei Ferrari auf Platz 4, folgten dann Elisio Dono und Thomas Fleming im AF Corse Ferrari sowie Callan Williams und Sam DeHaan für WRT im BMW M4 GT3. Aus deutscher Sicht Max Hofer beziehungsweise Luca Engstler, eher besser gesagt Liqui Moly Team Engstler, neu umgestiegen von Audi auf Lamborghini, auch in der GT World Challenge. Guter Einstand schon gefeiert mit Platz 6. Sven Müller und Patrick Niederauser folgen auf Platz 7. Thierry Vermeulen und Giancarlo Altoe auf 8. Benjamin Goethe und Tom Gable auf 9. Und Jill Magnus und Paul Evar mit dem Santilock Racing Audi auf der 10. Position. Und am Sonntag muss man sagen, dort lief dann alles tatsächlich für die Mannschaft von MFR Racing und für das Gespann mit Konstantin Lappalainen und Ben Green. Nämlich die gewannen nämlich den zweiten Lauf. Das Duo setzte sich vom 4. Startplatz nämlich durch. Für die beiden Fahrer ist es der erste Gesamtsieg, nämlich in der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS gewesen. Wie am Vortag ging auch hier der Rang 2 nämlich an das BMW-Gespann rund um Charles Wertz und Dries van Thor. Die beiden BMW-Werksfahrer hatten am Rennende 6,3 Sekunden Rückstand auf das siegreiche Fahrzeug aus dem Hause Ferrari. Die Vortagessieger vom Samstag, Lukas Auer und Maro Engel, komplettierten dann die Podestränge mit dem 3. Platz für Winrod Racing. Drama gab es aber schon nach 13 Rennminuten. Der auf Pole Position liegende Tresor Atemto Audi fiel mit technischen Problemen aus und der Vorjahresmeister schied mit einem Defekt an der Radaufhängung vorne links aus. Das in diesem Fall 5 Minuten vor der Öffnung des Boxenstopp-Fensters wurde eine Neutralisierung damit ausgerufen. Razvan Petru Umbrescu schlug mit seinem Come to You Racing Aston Martin damit in der ersten Kurve ein und musste dadurch geborgen werden. Der Pole-Setter von Liqui Moly Racing Team Engstler erlebten ein Problem, nämlich beim Pflichtboxenstopp und fielen damit weit zurück. Die Engstler-Mannschaft verlor damit gleichzeitig auch 20 Sekunden und damit hatte man realistisch auch keine Chance mehr auf den Tagessieg. Kuriose Szene gab es noch 20 Minuten vor Rennende. Jill Magnus traf im Santilog Racing Audi David Pittard im Camp de Racing Aston Martin, welcher daraufhin seine Heckscheibe verlor, die sich über den Heckflügel legte und damit dann auch tatsächlich das Rennen beendete. Das für David Pittard eine kuriose Situation gewesen. Machen wir noch die Top 10. Klar, Jules Cunor, Maximilian Götz auf 4 mit Putzen VDS, Callum Williams und Simon Dehaene auf 5, Nicolas Berard und Mattia Drudi für Aston Martin Camp Racing 6, Lorenzo Patrese und Lorenzo Ferrari mit dem Tresor Attempto Racing Audi auf 7, Benjamin Goethe, Tom Gable auf 8, Simon Gachet und Lucas Legere auf 9 und auf 10 Phil Keane und Esquil Perez Compang auf der 10 für Mad Panda Motorsport Mercedes AMG GT3. Man sieht es in der Sprintcup-Wertung wie folgt aus nach dem Wochenende in Hockenheim. 73 Punkte für Charles Wertz und Ries Wantor. Lukas Auer und Maro Engel jetzt auf 2 Punkte rangekommen mit ihrem Sieg dann bei dem Rennen in Hockenheim. Und Ben Green und Konstantin Lapperlein jetzt mit 55,5 Punkten am Start und sind damit in Reichweite auf Platz 2 und 1. Das kann man von Giancomo Altuve und Terry Vermeulen nicht sagen. 31 Punkte mit dabei und für Valentino Rossi und Maxime Martin, das werdet ihr auch schon gehört haben, da gab es einen Nuller für dieses Rennwochenende auf dem Hockenheimring. Deshalb, da blieb alles so, wie es ist. Also 31 Punkte, Platz 5 aktuell für sie. Beziehungsweise 27 Punkte, 31 haben ja Vermeulen und Altuve. So, 27 Punkte für die und für das Gespann mit der 46. Dann kommen wir zum Fanatec GT World Challenge Event auf dem Nürburgring. Und das war markiert nämlich von einer langen Durststrecke, die das GRT Grasser Racing Team mit Lamborghini endlich wieder beendet hat. Nämlich einer lang ersehnten Sieg hechelte man aus mit der Marke, mit dem Stier vorne dran, hinterher in der Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup. Bei der dritten Runde der Saison eben auf dem Nürburgring konnte das Team den ersten Endurance Cup Sieg für Lamborghini seit fast 3 Jahren feiern. Die Fahrer Jordan Pepper, Marco Mappelli und Franck Pereira fuhren im Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 auf den ersten Platz und setzten sich in einem, muss man sagen, packenden dreistündigen Rennen gegen die starke Konkurrenz durch. Dieser Sieg markierte, wie schon erwähnt, das Ende einer, Achtung jetzt festhalten, 1057-tägigen Durchstrecke für Lamborghini im Fanatec GT World Challenge Endurance Cup. Das letzte Mal, dass ein Lamborghini den Endurance Cup gewann, war nämlich 2021 und markierte ebenfalls den Nürburgring. Damals jedoch das Team Orange One FFF Racing. Für das GRT Grasser Team ist es das erste Rennen oder es ist der erste Rennsieg im Endurance Cup seit ihrer erfolgreichen Titelsaison im Jahr 2017. Das Rennen begann, muss man aber sagen, dramatisch, als Jordan Pepper von dritten Startplatz aus in Führung ging, nachdem der Pole-Setter, nämlich das Auto von Rotonic Racing mit dem Porsche 911 GT3R, in der ersten Kurve von AF Corse-Fahrer David Vidales getroffen wurde. Dieser Zusammenstoß führte und gleichzeitig auch zu einer Kettenreaktion. Das hatte damit auch zur Folge, dass tatsächlich das Auto dem Porsche von Rotronic Racing tatsächlich ausscheiden musste und eine Durchfahrtsstrafe damit für Vidales ausgesprochen wurde. Patrick Niedhauser und Lukas Auer, die ebenfalls in den Unfall verwickelt waren, setzten das Rennen fort, wobei Auer zunächst hinter Pepper auf den zweiten Platz vorrückte. Pepper, später auch Mappelli, mussten sich heftigen Angriffen des Winrod Racing Mercedes AMG GT3 erwehren, Gefahren von Auer und später eben durch Maro Engel übernommen. Das Mercedes-Team schien zeitweise die Führung zu übernehmen, besonders nach den Boxenstops, aber letztendlich konnte Franck Pereira die Führung zurückerobern und einen sicheren Vorsprung herausfahren, der den Sieg damit auch besiegelte. Die Schlussphase, muss man dazu sagen, des Rennens war ebenfalls spannend. Der Winrod Racing Mercedes, nun von Daniel Roward gesteuert, kam nämlich nach einem Boxenstopp vorübergehend in Führung. Doch einen Fahrfehler in der ersten Kurve ermöglichte eben Franck Pereira, die Spitze zu übernehmen. Morat geriet später unter Druck von Laurin Heinrich im 22er Schumacher CLRT Porsche, der schließlich auf der Innenseite in Kurve 1 vorbeizog und damit sich letztendlich den zweiten Platz sicherte. Das Podium wurde dann komplettiert durch Auer, Engel und Morat im Winward Racing Mercedes. Dahinter folgten das 99er Aufgebot von Attempto Racing mit dem Audi und dem 98er Spann von Rover Racing auf der vierten respektive fünften Position. Der Country Racing Aston Martin folgte dann mit Platz 6, trotz einer Strafe wegen eines Unsafe Release. Weitere nennenswerte Ergebnisse muss man sagen, das Team Bozen WDS mit Maximilian Götz, Thomas Duret und Philipp Ellis wurden Siebter, gefolgt vom Alf Corse Ferrari auf Platz 8. Alessio Rovera, Alessandro Perguidi und Davide Ron zeigten hingegen eine beeindruckende Aufholjagd. Von Startplatz 48 schlugen sie sich noch auf Platz 9. Das 63er Aufgebot von Iron Lynx mit dem Lamborghini und der 71er Ferrari rundeten nämlich damit dann auch die Top 10 ab. In der Goldcup-Wertung sicherte sich mit der 25 Jill Magnus, Jim Pla und Paul Avar den Sieg. In der Silbercup-Wertung ging der Sieg an die 10er-Besatzung von Bozen WDS. Trotz des frühen Ausscheidens ihres Pro-Fahrzeuges konnte das Auto mit der 97 von Rotonic Racing Porsche nämlich den Bronze-Cup für sich entscheiden. Insgesamt muss man aber sagen, sehr spannendes Rennen, was wir hier auch nochmal verkürzt ein wenig zusammengefasst haben, denn bietet euch das ja zumindest nochmal ein kleiner Rückblick darauf, das Rennen so zu verfolgen. Haben wir jetzt in allen Teilen nicht gesehen und konnten deshalb auch nicht zeitlich bedingt leider nur anpassen, aber ich denke mal, das passt in dem Sinne soweit. Schauen wir nochmal ganz fix, nämlich auf den Porsche Mobil 1 Supercup, und die waren ja unterwegs, einmal in Budapest und einmal eben in Spa-Francorchamps. In Budapest muss man ganz klar sagen, da lief das Ganze nicht so rund für Larry Tenforde, war beim Rennen in Silverstone zwar ja noch erfolgreich, ganz klar, das war der nächste Sieg dort für ihn nach 11 Runden, knapp vor Marvin Clerc und Robert Dahan, das Rennen ja unter Safety Car beendet worden und eben dort noch beim Traditionsrennen in England brillieren können. Doch tatsächlich in Ungarn ging Harry King als Sieger hervor. Das Rennen für den Seriensieger Larry Tenforde nur auf sieben beendet worden. Mit ja einer echt nicht guten Leistung aus seiner Sicht. Und deshalb war das für Harry King der erste Sieg in dieser Saison. Marvin Clerc und Cars Havercourt fuhren da noch auf die Podiumsränge. Und in Spa-Francorchamps mit ja einem sehr schwierigen Wochenende, muss man sagen, auch ja ein wenig wetterbedingt, ging es auch für den Porsche Mobil 1 Supercup. Und da brillierte nämlich Marvin Clerc als Sieger vor Hoop van Eindhoven und Harry King. Larry Tenforde folgte auf Platz 4 und Alessandro Giretti, der Porsche Junior, auf der 5. Gesamtposition. Hat damit zur Folge, dass die aktuelle Wertung so aussieht, zumindest nach dem Ungarn-Rennen, dass wir 10 Punkte Abstand jetzt haben von Harry King zu Larry Tenforde. Der Abstand damit auch nochmal weiter geschrumpft, nämlich das Ganze auf jetzt insgesamt nur noch 6 Punkte. So, der Seriensieger Larry Tenforde gerät damit nach insgesamt 4 Siegen in Folge ein wenig unter Druck. Nächstes Rennen für ihn ja in Zandvoort nach der langen Sommerpause der Formel 1. Und das bildet dann Runde 7 ab. Und der letzte Aufschlag wird ja bekanntlich das Finale sein, nämlich das Ganze in Monza beim Rennen und beim Grand Prix von Italien. Da das immer wieder gewünscht worden ist, gehen wir, bevor wir auf die NLS schauen, nochmal ein wenig auf die News hinein. Und da ist einiges passiert, nämlich hat sich Ford vermehrt auf ein Interesse an ein DTM-Programm bekannt. Auch die Nordschleife ist für das kommende Jahr auf dem Radar des US-Herstellers. In diesem Jahr hat ja der Ford Mustang GT3 sein Renndebüt gefeiert in der IMSA WorldTech Sportscar Championship und in der FIA WEC. Zwar ist dieses Auto nicht ganz befreit von Kinderkrankheiten und von Startschwierigkeiten, aber dennoch muss man sagen, dass das Auto läuft und auch von Kundenfeedback sehr gut wahrgenommen wird. Innerhalb des Out-of-Circle-Homologations-Erweiterung hat Ford ja so ein wenig an dem Eckbereich nachgearbeitet. Das war ja eines dieser Themen, warum Ford ja noch ein wenig hinten dran war. Und Mark Rochbrook, der Chef nämlich von Ford Performance, hat zuletzt mitgeteilt, die DTM ist für 2025 eine Möglichkeit, ebenso wie die Veranstaltung auf dem Nürburgring. Das erläuterte Rochebrock weiter. Auch Asien und Australien stehen für sie auf dem Programm. Das aus Stelle von Ford. Natürlich der europäische bzw. der deutsche Markt weiterhin ja auch wichtig für die Marke, die ja unter anderem ja auch in Köln produziert. Dann gehen wir weiter und das Ganze nämlich zur GT World Challenge, bleiben also thematisch. Nämlich da gab es eine Unsicherheit, wie es weitergehen würde. Da gab es weiter Unklarheit, wie das Rennen in Jeddah ablaufen sollte gegenüber der Seite GT Place. Da geht auch nochmal ganz großer Gruß raus. Dort sagte man vor wenigen Tagen, die SAO geht fest davon aus, dass die Veranstaltung in Jeddah wie geplant Ende 2024 stattfinden wird. Wir haben daher zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abzugeben. Nämlich gab es davon Teams, die bisher ja nicht davon überzeugt waren, dass man dort ein reguläres Rennen dort stattfinden lassen könnte. Alleine logistisch und auch von der Strecke sei es wohl ziemlich schwierig gewesen, was die Organisation sein sollte. Gerüchteweise waberten auch einige Ersatzstrecken schon durch das Fahrerlager der SAO Rennserien. Besonders häufig wurde dabei auch Portimao benannt, aber auch zum Beispiel Abu Dhabi und Dubai wurden als Alternativkurs benannt. Doch am Nürburgring ging dann endlich die Bestätigung durch. Ja, die Veranstaltung auf dem Formel-1-Kurs findet nämlich am 28. bis zum 30. November statt. Auf dem direkt an dem der Marina liegenden Stadtkurs wird nämlich der Endurance Cup in 6-stündige Rennen in die Dunkelheit fahren. Auch die beiden GT4 European Series Rennen haben das gewohnte Format von 2 Sprintrennen über je eine Stunde. Und somit wird die GT World Challenge erstmals im Nahen Osten an den Start gehen. Doch für die SAO ist es keine unbekannte Region, da die Organisation mit der FIA GT und der Vorgängerserie, nämlich die FIA GT3 European Championship, bereits in Dubai unterwegs war und mit der FIA GT1 Weltmeisterschaft ebenfalls schon im Nahen Osten unterwegs war, nämlich das Ganze in Abu Dhabi. Doch für 2025 wird man nämlich nicht zurückkehren in den Nahen Osten. Dort wird nämlich das Saisonende in Barcelona stattfinden, das mit dem bekannten Endurance Cup Rennen. Also wird das Rennen im Nahen Osten, das Ganze nämlich in Saudi-Arabien, erstmal nur eine einmalige Geschichte werden. Ebenfalls gilt das auch natürlich für die GT4 European Series, powered by Rafa Racing Club für 2025. Dort ist Saudi-Arabien ja auch ebenfalls auf dem Programm gewesen. Dort wird man mit dem Rennen in Misano dann das Rennkalender-Thema 2025 komplettieren. Das Ganze eben vom 18.07. bis zum 20.07. dort an der Adria-Küste von Misano. Dann schauen wir nach Deutschland und blicken so ein wenig auch natürlich auf die Nordschleife. Und da ist das Thema NES wieder eins gewesen, nämlich die DMSB-Sportkommissare nahmen nach den NES-Absage im Mai ihre Arbeit auf, doch dabei konnte keine Namensliste vorgelegt werden, welche laut der Rennserie existierte. Am Abend des 3. Mai wurde der für den 4. Mai geplante Lauf, nämlich der Nürburgring Endurance Serie, abgesagt. Die Veranstalter sprachen damals von einer, Zitat, konzentrierten Absage von 88 Sportwarten. Darauf hat die DMSB-Sportkommissare nämlich ihre Arbeit aufgenommen und untersuchten nämlich die Absage. Doch der Veranstalter konnte in insgesamt 10 Wochen keine aussagekräftigen Unterlagen beim DMSB einreichen in Frankfurt, so auch nicht die angebliche Liste der 88 abgesagten Sportwarte. Das Untersuchungsergebnis und die mangelnde Kooperation der NES lässt einen anderen Absagegrund immer wahrscheinlicher werden, nämlich dass für das Rennen nur 15 Fahrzeuge genannt waren, so dass es immer wahrscheinlicher wird, dass dies der wahre Grund, nämlich für diese Rennabsage, war. Ein weiterer Grund könnte sein, nämlich dass es von Anfang an nicht genügend Sportwarte für das Rennen gab, obwohl die Rennserie stets etwas anderes behauptet hatte und es damit so nicht stattfinden konnte. Auch das Statement des DMSB hat dies auch bestätigt. Das Rennen wurde wegen der Absage von 88 Sportwarten abgesagt, aber die Sportkommissare konnten keine Kontaktdaten dieser Sportwarte ermitteln, um die Hintergründe weiter zu untersuchen. Daher ist es nicht ersichtlich, ob es sich um eine, Zitat, konzentrierte Absage handelt und wer gegebenenfalls dafür verantwortlich wäre. Damit das Thema NES DES vom Tisch, was das Thema DMSB angeht. Also werden wir auch nicht mehr viel von dieser Serie erstmal zumindest in den kommenden Monaten hören. Das Thema Planung für nächstes Jahr wird sicherlich dann auch im November spätestens interessant werden. Dennoch muss man sagen, dass die NES damit weiterhin nicht in einem guten Schatten stehen. Dann blicken wir ein wenig voraus auf das Highlight der NLS-Saison, 6-Stunden-Rennen. Das Ganze nämlich auch mit Timo Glock und Alex Lynn. Die werden nämlich debütieren für das Falken Motorsport-Team im Porsche 911 GT3. Zusammen mit Nico Menzel wird Timo Glock und mit Alex Lynn wird der Belgier Alessio Piccarello nämlich an den Start gehen, der dort damit weiterhin ja auch dem Falken-Team erfolgreich mit an der Seite stehen wird. Auch das Falken-Kundenteam, nämlich Max Kruse Racing, ist an diesem Wochenende mit einem besonderen Gast vertreten. Der ehemalige Fußballprofi und Mitbesitzer des Teams, nämlich Max Kruse, wird in einem VW Golf 7 TCR als Permit-B-Fahrzeug sein erstes Rennen auf der Nordschleife bestreiten, um seinen, Zitat, Ringschein zu machen. Der Saisonhöhepunkt, bekanntlich, ja, unter der Distanz von 6 Stunden dann ausgetragen. Ab 12 Uhr geht's los mit dem Rennen, vorher schon ab 8.30 Uhr das Qualifying, wie immer zu sehen im Livestream. Und bisher leider aufgrund unseres Aufnahmezeitpunkts gibt es noch verständlicherweise noch keine Starterliste offiziell. Aber das, glaube ich, ist noch nicht so schlimm. Das könnt ihr dann bei der VLN-Seite beziehungsweise bei der NLS-Seite dann auch final abrufen und wird dann auch Aufnahmezeitpunkt Dienstagabend, noch nicht verfügbar, aber dann für euch Mittwoch, wenn die Folge erscheint, sicherlich dann auch schon abrufbar am Abend sein. Und zwar wird es auch in der Eifel warm, keine Frage, Samstag 23 Grad angesagt, aber auch Regen ist nicht unwahrscheinlich, 50% aktuell die Vorhersage des deutschen Wetterdienstes. Da sind wir gespannt und blicken dann auch wieder mit Stimmen und ausführlich dann nächste Woche auf die Nürburgring-Langstrecken-Serie im Detail auch nochmal zurück. Das war's wieder mit dem GT-Talk für diese Woche. Ja, wieder eine kurze Folge, keine Frage, 22 Minuten, nicht dementsprechend lang. Dennoch hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir melden uns, wie gesagt, nächste Woche wieder mit der Analyse zu der Nürburgring-Langstrecken-Serie und schauen natürlich dann auch noch voraus, was denn so innerhalb unserer kleinen Sommerpause dann noch so passiert. Viel Spaß jetzt mit dem kommenden Rennwochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Habt euch wohl und bis dahin. Ciao, tschüss und bye, bye.